8 Aarauerinnen erzählen ihre persönlichen Geschichten über Hausbesetzungen, Punkkonzerte oder Freiräumkämpfe. Was hat sie damals angetrieben und was ist aus ihren Utopien geworden? Das ist... Folge 1. Idioten in Bermuda-Shorts. Mit dem Wolfgang. 1974 ist der Wolfgang von München in die Schweiz gezogen. Er hat hier seine Kantonsschulzeit verbracht, bevor sie ihn für das Studium wieder zurück nach München gezogen hat. Dort hat er auch den Wettstreit zwischen verschiedenen politischen Gruppierungen kennengelernt. Maoisten, Moskau-Treue und andere Marxisten haben darüber debattiert, wer sich jetzt wirklich Kommunist nennen darf. Für Wolfgang ist aber Karl Marx aber immer irgendwie zu mechanisch und auch zu autoritär gewesen, da hat er doch mehr Vorliebe für Anarchismus gehabt. Am Anarchismus ist er sich dann auch treu geblieben. Nach ein paar wilden Jahren in München hat er sich dazu entschieden, sein Studium in Zürich fortzusetzen. Und da er schon in Deutschland angefangen hat, sich politisch zu engagieren, hat er auch das nach seiner Rückkehr in der Schweiz fortführen. Sein Plan war eigentlich, sich in Zürich niederzulassen, da er auch dort studiert hat. Aber weil er in Zürich nichts passendes zum Wohnen gefunden hat, ist er schlussendlich wieder in Aarau gelandet. Und da hat er auch seinen alten Freund Wenzel wieder getroffen, den er schon in der Kantonsschulzeit kennengelernt hat. Zu dieser Zeit hat es in Aarau verschiedene politische Gruppierungen gegeben, die miteinander konkurriert haben. Einerseits die progressive Organisation Schweiz, POCH, oder auch die revolutionäre marxistische Liga. Mit beiden von diesen Parteien konnte Wolfgang aber nicht viel anfangen. Künstler, die damals in der Ateliergemeinschaft Ziegelrein aktiv waren, sind ihm da schon viel sympathischer gewesen.
Es hat natürlich schon, es hat gewisse Sachen gegeben, die der kleinbürgerlichen Aarauer Stimmung entgegengelaufen sind. Also sehr, für uns jetzt persönlich sehr wichtig ist der Ziegelrein gewesen, wo man gesehen hat, dass es ein Leben außerhalb von dieser Mühle gibt, oder? Also, dass man, die sind dann am Nachmittag, am frühen Nachmittag im Affenkasten gehockt, oder? Und ich habe immer dann so, die auch werden, am frühen Nachmittag in den Beinen zu hocken. Es ist so der Gegenentwurf für die bürgerliche Karriere gewesen.
Aufgrund von der Mieterhöhung hat sich dann die Ateliergemeinschaft nach rund 8 Jahren im Jahr 1975 aufgelöst. Das hat das Aargauer Tagblatt dazu veranlasst, nochmal auf die Künstlertruppe zurückzuschauen.
Die Ateliergemeinschaft, welche seinerzeit auch entsprechend lanciert worden war, hatte vor einigen Jahren beachtliche Erfolge, beschickte etliche Ausstellungen im Ausland und erhielt nicht zu unterschätzende Stipendien und Förderungsbeiträge. In den letzten Jahren ist es um diese eigenwillige Gruppe, welche ihren nonkonformistischen Gehabe natürlich immer etwa gegen das Aarauer Spießbürgertum opponiert hatte, und das schadet einer Stadt gewiss nicht, eher wieder ruhiger geworden.
Der Wolfgang, der Wenzel und weitere Freundinnen haben damals zusammen eine Etage in der stillgelegenen Fred-Schuh-Fabrik in der Nähe vom heutigen Stadtmuseum gemietet. Spartanische Räumlichkeiten, ohne Heizung, dafür mit einer kleinen Offset-Druckmaschine, die sie sich kurz davor gekauft haben. So hat sich also die Gruppe von rund einem Dutzend AnarchistInnen daran gemacht, eine eigene Zeitung zu produzieren und einen Gegenpol zum rechtsfreisinnigen Aargauer Tagblatt zu schaffen. Das war die Geburt des Alpenzeiger.
Zwischen Alpenzeiger und Echolinde passiert gar manches. Einiges kommt uns zu Ohren, vieles aber bleibt im Nebelloch verborgen. Wohl trägt das Aargauer Tagblatt auch ein Aarauer Blatt mit sich. Leider öffnet sich aber damit selten eine Spalte für einen Blick hinter die Kulisse des gesellschaftlichen Lebens. Wir bedauern das, Sie hoffentlich auch. Also haben wir uns zusammengefunden, um diesem ungestillten Bedürfnis nachzukommen. Einen Boss, Redakteure, Drucker und Hilfsarbeiter suchen Sie bei uns vergebens. Wo sonst im Hintergrund eine Partei ideologisch für, gähnt bei uns Leere. Unser Ziel ist, eine Zeitung von Lesern für Leser zu machen.
Die Idee war, dass die Zeitung alle 14 Tage erscheinen soll. Es hat sich aber schnell herausgestellt, dass das für die Gruppe nicht machbar ist. Die Erscheinungstermine sind so über all die Jahre dann immer seltener geworden. Das Interesse in der Stadt war aber da. Die Auflage am Anfang von rund 300 Exemplaren sind sie jeweils sofort los geworden. Den Leuten, die in Aarau den Alpi abonniert haben, sind die Ausgaben jeweils persönlich vorbeigebracht worden und allen anderen halt zugeschickt. Und schnell hat sie in gewissen Kreisen schon fast zum guten Ton gehört, den Alpenzeiger zu lesen. Mit den 80er-Unruhen in Zürich, Basel, Bern oder auch Lausanne hat der Alpenzeiger eine Art zweiten Frühling erlebt. Es ist eine neue Redaktion entstanden und der Inhalt vom Alpenzeiger hat sich weiterentwickelt.
Also wir sind dann so 4 bis 5 Leute in der Redaktion. Sie 2 sind von Zürich und das ist viel, also solange es Bewegung geht, viel Bewegung und dann halt Musik und bewaffneter Kampf und alles, was im internationalen Befreiungskampf, was halt gerade so, es ist so ein Einverständnis gewesen, oder, unter den Linken oder unter der Bewegung, was interessant ist und was nicht interessant ist und halt auch immer sehr beleidigend und sehr lustig. Also ich bin irgendwann zu der Überzeugung gekommen, dass es besser ist, dass man über die Herrschenden lacht, als dass man sie mit der Waffe in der Hand bekämpft.
So eine Zeitung ist aber halt doch eher ein schwerfälliges Medium und es hat manchmal Monate gedauert, bis wieder eine neue Auflage fertig war. Dafür ist in dieser Zeit die Auflage bis zu 1000 Exemplaren angestiegen, da allein an Vollversammlungen in Zürich jeweils ein grosser Teil von diesen Zeitungen unter die Leute gebracht werden. Mit dem Abflachen von der Jugendunruhe ist dann auch die Auflage vom Alpenzeiger wieder gesunken. Die Motivation von vielen Beteiligten ist langsam geringer geworden und der Erscheinungstermin noch unregelmäßiger. Mit der Nummer 189 ist dann im Jahr 1995 endgültig Schluss gewesen. Aber mit allen Höhen und Tiefen hat sich das Projekt immerhin gut 20 Jahre können halten und auch durchaus auch ein bisschen ärgern und bereichern. Der Alpenzeiger wollte eine Alternative zum damaligen Medienangebot sein. Alternativen hat es aber auch in den Bereichen Konsum und Kultur gebraucht. Die Lösung dafür war dann der Laden auf der Zinne. 1977 ist das Ladenlokal auf dem Schlossplatz eröffnet worden.
Der Laden soll ein Treffpunkt sein. Von uns aus auch ein Zentrum, wo man nicht nur kauft und verkauft, sondern auch redet, erzählt, Kaffee oder Wein trinkt und nach Stand der Dinge aktiv werden kann. Zum Beispiel selber nähen, basteln und so weiter. Wir möchten ein schwarzes Brett für Kleinanzeigen aufhängen, wo jeder einen Zettel anbringen kann, worauf steht, was er sucht oder loswerden will. Arbeitslose können beispielsweise ihre speziellen Fähigkeiten einem großen Publikum zugänglich machen. Das heißt, sie können sich wieder reproduzieren, aber nicht mehr unter dem Druck der Fabrik.
Der Wolfgang hat damals als Buchhändler geschafft und hat so viel Wissen von seinem Beruf auch in das Projekt stecken. Der Laden war eine Mischung als Buchhandlung, sogenannter dritte Weltladen und Umschlagplatz für Waren von lokalen ProduzentInnen. Schnell ist es aber auch ein Treffpunkt für viele Worte, die sonst in dem beschaulichen Aarau keinen Platz hatten. Vielleicht ist es also etwas wie ein erster inoffizieller Infoladen gewesen. Es war aber nicht nur für viele dann ein wichtiger Treffpunkt gewesen, nein, es hat auch Kritik gegeben.
Der Laden auf der Zinne möchte eine Alternative zum herkömmlichen, profitorientierten Konsumterror bieten. In Wirklichkeit ist er jedoch nur ein Souvenir- und Geschenkartikelladen für Intellektuelle und progressiv-dynamische, der sich sein Image mit Politbüchern, Demeterbrot und Kreuzern aufpoliert.
Es war von Anfang an klar, dass der Laden auf der Zinne nur ein vorübergehendes Projekt ist, da das Haus nach rund einem Jahr an einen Neubau weichen musste. Darum hat dann auch am 30. September 1977 ein grosses Abschlussfest auf dem Killerplatz stattgefunden. Das Ende dieses Projekts war aber gar nicht so tragisch gewesen, denn es hat damals noch jede Menge Orte und Liegenschaften gegeben, die man konnte mieten. So auch ein Ladenlokal am Storchengässli, am Standort der heutigen Markthalle. Jedenfalls hat sich die Gruppe bereits im November in dieser Liegenschaft eingemietet und hat dort die Storchenhandlung eröffnet. Im Vergleich zum Laden auf der Zinne ist hier noch mehr Platz zur Verfügung gestanden. Darum ist auch ein Teestübli sowie eine Leihgalerie eingerichtet worden.
Da die Kunst dem Volke sein sollte und so, es aber nicht jedem bzw. fast keinem ermöglicht ist, Kunst zu kaufen, wieso nicht die Möglichkeit schaffen, Kunst ausleihen zu können? Genauso wie man zur Bibliothek geht, um sich Bücher zu holen, kann man in die Leihgalerie kommen und sich Bilder ausleihen.
Ist im Alpenzeiger zu lesen gewesen. In der Nebenräumlichkeit ist dann 1978 ein in Anführungszeichen dritter Weltladen eröffnet worden. Aus dem ist dann später auch der Claro Weltladen entstanden. Der existiert ja heute noch an der Metzgergasse. Und im Kellner hat es zu dem Platz für Proberäume gegeben. All das hat dazu geführt, dass das Gebäude ein bisschen ein Dorn im Fleisch vom Aarauer Freising war. Trotzdem, grössere Probleme hat es nie gegeben. Nach rund 2 Jahren hat man dann den Laden müssen verloren, weil auch diese Liegenschaft abgerissen worden ist. Die Stadt war dann sicher ein bisschen froh gewesen, dass der Schandfleck endlich wieder weg ist. Es ist aber nicht lang gegangen, bis der Wenzel wieder mit einer neuen Liegenschaft um die Decke gekommen ist. Damals hat es sich um einen dreistöckigen, klassizistischen Bau auf dem Schlossplatz gehandelt. Dort hat es auch bereits diverse Wohngemeinschaften gegeben. Der Laden im Erdgeschoss war aber noch leer gewesen und darum konnten sie den übernehmen. Weil früher dort eine Metzgerei drin war, haben sie das neue Lokal das Goldene Kalb genannt. In dieser Zeit ist das für viele AarauerInnen, die sich nach Alternativen gesehen haben, ein wichtiger Treffpunkt gewesen. Es war aber klar gewesen, dass auch das Gebäude irgendwann der Neugestaltung vom Schlossplatz weichen muss. Das hat dann aber noch 3 Jahre gehen sollen. So war das Goldene Kalb bis 1984 auf dem Schlossplatz gewesen und hat sogar den Abriss vom Gebäude überstanden. Denn nur kurz darauf hat man ein anders passendes Lokal gefunden. So ist dann das Goldene Kalb am Ziegelrhein 4 als Buchhandlung und Galerie zuhause gewesen. Der Laden ist dann auch schon einigermaßen professionell geführt worden und der Wolfgang hat dort bis zu seinem späteren Wegzug nach Basel auch gearbeitet. Leute sind aber nicht nur vorbeigegangen, um Bücher zu kaufen, sondern auch am Samstagmorgen einen Kaffee zu trinken und mit Gleichgesinnten zu plaudern. Schlussendlich hat er einen Verein das Goldene Kalb weitergeführt und das bis ins Jahr 2012. Bis zu dem Zeitpunkt ist es in Aarau primär darum gegangen, Alternativen zu schaffen und eigene Nischen zu verwirklichen. Darum hat es auch für Wolfgang selten einen Grund gegeben, den Protest auf die Strasse zu tragen. Der Widerstand gegen die geplanten Atomkraftwerke sind dann die grosse Ausnahme gewesen. Das Aufbegehren weiterer Bevölkerungskreise soll darum nicht vergessen gehen. Im Jahr 1975 und 1976 ist dann auch akut geworden mit dem Widerstand gegen das AKW Gösgen. Der Wolfgang und viele aus seinem Umfeld sind an sogenannten Bürgerinitiativen beteiligt gewesen. Viele, die sonst nichts mit Politik am Hut haben, haben wohl dort die ersten und vielleicht auch einzigen Erfahrungen im Widerstand gegen den Staat gemacht.
Das sind Gemeinden im Nahbereich vom Kernkraftwerk Gösgen. Ab nächsten Jahr soll es voll in Betrieb genommen werden. Die Bevölkerung der Region ist in Gegner und Befürworter gespalten. Da ist der Versammlungsplatz von ca. 3000 Kraftwerkgegnern bei der Friedenskirche in Olten. Von da wollen sie Richtung Kraftwerk laufen. Nur relativ wenige Leute aus den direkt betroffenen Gemeinden bekennen sich öffentlich als Atomkraftwerkgegner. Der Hauptgrund ist nach Auskunft von der Bürgerinitiative Schönewert Angst vor beruflichen und andere Schwierigkeiten.
Ein Kreisdemonstration abhaut. Wir wollen tatsächlich versuchen, die Zufahrtswege zu besetzen.
Der zweite Anlass auf die Strasse zu gehen, wenn auch in einem viel kleineren Rahmen, sind jeweils die 1. Mai-Kundgebungen gewesen. Die Umzüge der Gewerkschaften haben damals auch schon einen sehr ritualisierten Charakter gehabt, sodass die kleine anarchistische Gruppe oft ihr eigenes Ding gemacht hat. Manchmal hat man ein kleines Happening organisiert, und sonst ist man einfach als kleine Anarchistengruppe an der Demonstration präsent gewesen. Während Gewerkschaften für das Recht auf Arbeit auf die Strasse gegangen sind, ist dann der Slogan der AnarchistInnen eher gewesen, nieder mit der Lohnarbeit.
Weil der Prolet ein Prolet ist, kann er sich nur selbst befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiterklasse nur die Sache der Arbeiter sein.
Es ist schon fast ein bisschen erstaunlich, dass so eine kleine Stadt wie Aarau immer Leute gefunden haben, die diese Idee gut und auch mitgetragen haben. 1976, zum 100. Todestag von Bakunin, hat es in Zürich einen anarchistischen Kongress gegeben. Zudem ist dann auch eine Aarauer Delegation angereist. In Erinnerung ist der Kongress für Wolfgang aber primär ein Gottesdienst für Bakunin gewesen. Und er hat sich an diesen endlosen, masochistischen Repetitionen von den Dogmen anarchistischer Klassiker erschöpft. Damit haben die wenigsten Aarauerinnen etwas anfangen. Trotzdem hat sie in den folgenden Jahren einen Versuch gegeben von einer breiteren Vernetzung. Im Mai 1979 ist dann ein Flugblatt von der Anarchistischen Föderation Aargau auftaucht.
Wir sind Anarchisten. Das heisst, wir bekämpfen jede Herrschaft von Menschen über Menschen, sowie die soziale und ökonomische Ungleichheit. Wir wollen die Probleme des menschlichen Zusammenlebens selbst und auf menschlicher Basis lösen, ohne das unnatürliche Geschwür Staat. Wir wollen eine dezentralisierte Gesellschaft schaffen, in der sich kein Individuum und keine Gruppe einem gesellschaftlichen Mehrheitsbeschluss beugen muss. Eine Gesellschaft, in der jeder die Macht über sich selbst und sonst keinen hat. Die linken Kräfte im Aargau leiden an Auszehrung. Mit ihrer dogmatischen Parteipolitik gelingt es ihnen nicht, entscheidende Teile der Arbeiterbewegung zu mobilisieren, dem verheerenden Einfluss von Sozialdemokratie und Bürgertum zu entreißen.
Bei meinem ersten Treffen im Restaurant Geis sind dann noch 28 Delegierte aus dem ganzen Kanton angereist. Es sind direkt Arbeitsgruppen gegründet worden, Diskussion über einen möglichen Gewaltverzicht aber vorerst vertagt worden. Trotz einem monatlichen Stammtisch hat sich dann die AVA nicht wirklich etablieren können. Für mehr Schwung hat dann die 80er Unruhe gesorgt. Das hat nicht nur den Alpenzeiger beflügelt, sondern auch den Protest Zara auf die Strasse gebracht. Die Ausschreitungen in Zürich waren das Finale, wo die Wellen bis nach Aarau gedreht haben. So haben regelmässig Kundgebungen in der Igelweide stattgefunden. Es hat Aktionen gegen Konsumwand gegeben oder auch Demonstrationen gegen Abriss von leerstehenden und älteren Gebäuden. Wie sich die Stadt damals entwickelt hat, hat den Wolfgang sehr beschäftigt. Alte Häuser mit günstigem Wohnraum sind abgerissen worden, Betonblöcke und Schnellstrassen gebaut worden. Heute würde man das wohl Gentrifizierung nennen. Die Kantonsschülerverbindung Industria hat 1980 zu der Diskussion mit dem Thema «Jugendkrawalle, eine Generation in der Sackgasse». «Diskutieren ist besser als Steinwerfer» eingeladen. Neben dem Nationalrat Dr. Andreas Müller und dem Stadtanmann Dr. Markus Meyer hat sich eine grosse Anzahl von alternativen Jugendlichen eingefunden, welche durch ein durchaus provokativ inszeniertes Theater eine Diskussion verunmöglicht haben. Der Stadtanmann ist dann auch ganz unformal mit Markus angesprochen worden und aufgefordert worden, die Abbrüche der Häuser an der Müller-Matt-Strasse und am Storchen- und Färbengässli zu rechtfertigen. Andere BesucherInnen sowie PolitikerInnen sind von dem Verhalten aber nicht ganz so begeistert gewesen. Im Alpenzeiger ist man aber mit der Meinung zum damaligen Stadtanmann aber nicht zurückhaltend gewesen.
Haut den Markus, wenn ihr ihm auf der Straße begegnet. Politik, wenn schon, muss handfest werden. Ansonsten sie unglaubwürdig erscheint. Ein hinkender Meier ist besser als einer mit einem blauen Auge. Ein blutender besser als ein hinkender und gar keiner besser als irgendeiner.
Es war in dieser Zeit auch nicht die einzige Störung einer Veranstaltung, wo der Wolfgang mit dabei war. Ein Überfall, damals auf eine künstlerische Art und Weise, hat es noch im Kunsthaus gegeben. Die hat nämlich zu einer Filmvorführung von Dada und Neo-Dada eingeladen.
Ich zitiere den Blick. Vandalen gegen Kunst, WB Aarau. Mit einer Vandalenaktion erzwangen 30 Jugendliche im Kunsthaus Aarau den Abbruch einer Filmvorführung. Die fastnächtlich gekleideten Eindringlinge stürzten Stühle um, hängten Bilder ab und bespritzten die Leinwand mit Farbe. Gezeigt werden sollte der Film Dada und Neo Dada. Ein Streifen über die Künstler, die nach dem Ersten Weltkrieg vor allem Zürich mit ihren Gedichten, Bildern und Aktionen die Bürger schockierten. Die jugendlichen Vandalen von Aarau verschwanden, noch bevor die Polizei eintraf.
Zu grosser Unruhe und Krawall ist in Aarau aber nie gekommen. Nur die Spreiereien haben in dieser Zeit deutlich zugenommen, was aber auch schon genügt hat, um das Aarauer Bürgertum zu empören.
Wenn du das Gefühl hast, Aarau passe schon lange nicht mehr in den Rahmen einer Stadt der schönen Giebel und Gärten, sondern vielmehr in der einer Stadt der Wohnmaschinen und Expressstraßen, einer Stadt der profitorientierten Wohnungspolitik, einer Politik, in der wir uns in beängstigender Weise der amerikanischen Coca-Cola-Kultur annähern, dann ist es wichtig, dass du am Freitag, den 16. Januar 1981, um 20 Uhr ins Jugendhaus Tuchlaube kommst.
Es hat also auch langsam in Aarau eine Organisierung von Protest gegeben. Es sind Demonstrationen gegen den Häusermord in Aarau gefolgt und im Herbst 1981 ist das Haus am Rhein 33 symbolisch besetzt worden. Die Fassade ist mit «Dieses Haus wird abgerissen» besprayt. Am Stadtrat hat das gar nicht gepasst und er hat die Jugendlichen gebeten, den provokativen Schriftdruck wieder zu entfernen. Die haben sich dann erneut getroffen, aber nicht primär, um die Sprayerei zu entfernen, sondern um die Fassade künstlerisch umzuschalten. Das hat den Stadt nur ein paar Tage beschäftigt.
Die Abbruchliegenschaft am Rhein 33 in Aarau bleibt im Gespräch. Nachdem der Stadtrat in einem Brief jugendliche Sprayer aufgefordert hat, die Schmierereien an den Hauswänden bis zum gestrigen 19. Oktober eigenhändig zu entfernen, zieht der Streit zwischen den ehemaligen Bewohnern und der Behörde weiter. Am vergangenen Wochenende bemalten die Jugendlichen die Wände erneut, diesmal mit Herzen, Kreuzen und anderen Figuren. Der Stadtrat reagierte gestern Montag prompt und erteilte einem Fachgeschäft den Auftrag, die Wände und Läden des Abbruchobjektes zu übermalen. Lässt dich der Aarauer Stadtrat das Abbruchprojekt am Rhein 33, das von Jugendlichen bemalt und verschmiert wurde, durch ein Malergeschäft übermalen? Kann man in Aarau nicht mehr dazu stehen, dass jemand mit dem Abbruch von Häusern nicht einverstanden ist und diesen Unwillen auch Luft verschafft? Die rund 30 jungen Leute, die über 2 Stunden auf eigene Kosten an dieser totgeweihten Fassade arbeiteten, hätten mich offen gestanden enttäuscht, hätten sie diese als graue Einöde gestaltet. Stattdessen versuchten sie, diese Mauer nach eigenen Gefühlen zu verschönern. Zumindest der Stadtrat hatte offensichtlich nicht das geringste Verständnis für diese Jugendlichen. Nicht nur verletzt er das Schönheitsempfinden dieser Leute, indem er ihre Arbeit durch schlichtes Überpinseln zerstören ließ, auch will er die in eigener Justiz der Sachbeschädigung Beschuldigten für die Kosten verantwortlich machen.
Ein kleiner Exkurs. Zu Beginn der 1980er Jahre ist auch in anderen Aargauer Städten wie Lenzburg, Wolle, Rheinfeld oder Baden für Freiraum gekämpft worden. Während es in den meisten Ortschaften nur zu kleinen Aktionen gekommen ist, ist in Baden eine Bewegung entstanden, die die Stadt länger beschäftigt hat.
Zu Beginn des Jahres 1981 besetzte die Hüsergruppe symbolisch das Gebäude der Brauerei Falken am Schulhausplatz. Im darauffolgenden Jahr war im Falken während der ehrwürdigen Badenfahrt ein offizieller Kulturbetrieb möglich. Dabei erwies sich das Gebäude als sehr geeignet für ein Kulturzentrum, woraufhin es von der neuen Falkenbewegung am 28. August 1982 erneut besetzt wurde. Die Falkenbewegung lancierte die Petition «Falken als Volkshaus», um einen festen Betrieb in der Falkenbrauerei zu ermöglichen. Die Denner AG, Eigentümerin des Falkengebäudes, hatte zwar eine provisorische Bewilligung ausgesprochen, diese jedoch nach deren Ablauf nicht mehr verlängern wollen. Daraufhin wurde erneut eine Initiative eingereicht, von den Stimmbürgerinnen aber deutlich abgelehnt. Obwohl in der Zeit zwischen August 1982 und Ende 1984 etwa 145 Veranstaltungen im Falken stattgefunden hatten. Die Ablehnung der Initiative bedeutete das Ende der Falkenbewegung. Ehemalige Mitglieder der Falkenbewegung und sonstige Kulturinteressierte begannen sich zusammenzuschließen und einen neuen Verein zu gründen, die IQCBA, Interessensgemeinschaft Kulturzentrum Baden. Die erste Vollversammlung der IQCBA fand am 5. Januar 1988 statt. In diesem Kontext radikalisierte sich die IQCBA zunehmend, da ihre Anliegen nicht gehört wurden. Um ihr Engagement zu beweisen, hatte die IQCBA unter anderem eine Kulturwoche organisiert, welche vom 18. bis 25. Juni 1988 auf der Gass stattfand. Nach den langwierigen Verhandlungen mit der Stadt, Diskussionen in der Arbeitsgruppe Schlachthof, die aussichtslos waren und Gesuchen, die abgelehnt oder nicht beantwortet wurden, beschloss die IQCBA mit einer Dreiviertelmehrheit an einer VV, den Schlachthof zu besetzen. In der ganzen Stadt wurde am Samstag, dem 5. November 1988, ein 8-seitiges Flugblatt mit dem Titel «Programm zur plötzlichen autonomen Nutzung des Schlachthofs als selbstverwaltetes Kulturzentrum der Region Baden» verteilt. Um 21 Uhr zog eine Gruppe von rund 100 Leuten von einem IQCBA-Fest in der alten Spinnerei Wettingen in Richtung des Schlachthofs. Dort angekommen, überstiegen sie die Zäune und Mauern. Das in der Spinnerei begonnene Konzert wurde in der Schweineschlachthalle im Schlachthof fortgesetzt. Die IQCBA besetzte den Schlachthof für 5 Abende. Nach zahlreichen Verhandlungen einigten sich die Stadt Baden und die IQCBA auf einen Gebrauchsleihvertrag für eine legale Nutzung des Schlachthofs durch die IQCBA. Der Kulturbetrieb im Schlachthof war allerdings nicht von langer Dauer. Nach einem Jahr wurde der Betrieb wieder beendet. Die IQ Zeba entschied, den Schlachthof aufzugeben. Es fehlten die Mittel für nötige Investitionen. Die IQ Zeba hielt weiterhin Ausschau nach einer passenden Institution für ihre Bedürfnisse. Die nächste Gelegenheit bot sich, als die ABB Liegenschaftenverwaltung ab dem 1. Juli 1990 vier leerstehende Häuser an die Stadt Baden vermietete. Es wurde beschlossen, dass 17 Räume alternativen Kulturschaffenden und jungen Gewerbetreibenden zur Verfügung gestellt werden sollten. Interessenten konnten sich ab Mai 1990 melden. Daraufhin gingen 55 Bewerbungen ein, unter ihnen die der IQ Zeba. Am 22. Juni 1990 schaffte es die IQ Zeba eine unverbindliche Zusage für die Vermietung der Liegenschaft an der BBC Straße 1 zu bekommen. Am 24. Juni 1990 fand die erste VV inmitten von Dreck und Staub an der BBC Straße 1 statt. Das Kuba, Kulturzentrum Baden, war geboren. Hiermit begann für die IQ Zeba ein neues Kapitel. Sie konzentrierte sich auf den Aufbau von Struktur, also auf den Aufbau des Kubas, und somit ging der bis vor kurzem vorhandene Bewegungscharakter nach und nach verloren. Am 26. bis 28. November 1998 wurden die letzten Ausstellungen und Konzertabende veranstaltet. Am 28. November schloss das Kuba. Das alternative Kulturzentrum musste nach 8 Jahren Betrieb und Bemühungen endgültig geschlossen werden.
Wolfgang hat in dieser Zeit ihre Wohngemeinschaft in einem wunderschönen klassizistischen Haus am Rhein 53 gewohnt. Sie haben dort 5 oder 6 gelebt, mit ganz viel Platz und zudem mit Nachbarn, die nicht ganz so schwierig waren. Darum war es auch möglich, dass sie im Erdgeschoss einen Proberaum für Musikgruppe eingerichtet haben. So hat auch der Wolfgang sich angefangen, musikalisch auszuleben. Und auch nachdem die WG nach ein paar Jahren aufgelöst worden ist, hat er mit seiner Band weitergemacht. In Aarau hat es schon länger einige Rockbands gegeben. Mit dem Aufkommen von Punk sind dann auch die ersten politischen Bands entstanden. Fresh Color, welche 1978 gegründet wurde, ist dann wohl die erste Punkband hier in der Region gewesen. Am Anfang mit dabei war dort auch der Dieter Meier. Das erste richtige Punk-Konzert in Aarau hat dann wohl am 12. April 1980 im Tefeli-Keller, einem privaten Veranstaltungskeller am Freihof Eck stattgefunden. Am Konzert mit dem Namen Punk in der Provinz haben unter anderem die Liars, Crazy, Shit X und natürlich Fresh Color gespielt. Das hat auch ein gewisser Donald Dogfry veranlasst, einen Bericht im Alpenzeiger zu schreiben.
Im April 1980 ist im Tefeli-Keller in Aarau das grossartige Punk in der Provinz Festival gsi. Angekündigt sind die Liars, Crazy, Shit X, Fresh Color. Dazu hören wir jetzt, was der Alpenzeiger-Korrespondent Donald Dogfly geschrieben hat. Scheiße, wo ist das Zeug? Oh, damit, das ist überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht organisiert. Punk in der Provinz. So, das war's nun also. Das erste richtige Punk-Konzert in Aarau. Was ich nicht verstehe, ist das für meine Ohren leicht abschätzige Punk in der Provinz. Wo läuft denn sonst etwas in Sachen Punk, New Wave? Außer in der Provinz. Oder nehmen wir Zürich zum Beispiel auch als Provinz. Von London nämlich. Eigentlich war ich anfangs nur auf Fresh Color gespannt. Die anderen Punkgruppen habe ich schon gesehen und vergessen gelernt. Die Pogo-Combo Crazy aus dem Raum Luzern mit der Jimmy Percy-Imitation als Sänger trat dann erst gar nicht auf, weil ihnen die Anlage zu mickrig war und die Fresh Color ihre nicht ausleihen wollten. Verspielten als erste Shit X, wie immer mit ihrem angenehmen, durch keinerlei überflüssige Virtuosität gestörten Sound, den ich als elektrische Kriegsgesänge eines ausgeflippten Negerstammes bezeichnen würde. Hat mir sehr gefallen. Dann kamen die Liars, die hatte ich von einem früheren Anlass noch entsetzlich in den Ohren. Aber siehe da, vom ersten Ton an eine Offenbarung. Punk, dass es nur so rauscht, zwar 3 Jahre zu spät, aber so voll Energie, dass es die Leute nur so in die Luft warf. Das war wirklich schön.
Und auch der Wolfgang hat sich hier musikalisch betätigt. Angefangen hat alles mit einer jährlichen Alpenzeiger-Soiree. Die erste von diesen Soirees hat im Dezember 1979 in der sogenannten Tefeli-Fabrik stattgefunden. Das Jahr darauf hat es eine zweite Auflage in der Kettenbrücke gegeben. Neben Bands wie den Dudleys, den Bug oder einer New Wave-Band aus Zürich hat auch der Wolfgang mit seiner Band, die eigentlich noch gar keinen Namen hatte, dort seinen ersten Auftritt gehabt. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie auch genau ein Lied, das sie dann einfach dreimal zum Besten gegeben haben. Und irgendwie hat es auch den Leuten gefallen. Jedenfalls ist auch an diesem Abend der Bandname entstanden. Der Saxophonist hat als im einzigen Auftritt Bermuda Shorts angehabt. Und irgendein Zürcher aus dem Publikum hat dann gemeint, ihr seid doch alles Bermuda-Idioten. Ja, und so hat die Band als Bermuda-Idiots weitergemacht. Es folgten Konzerte in der ganzen Schweiz, von der besetzten Grabenhalle in St. Gallen über das Zaffereia in Bern, den Gaskessel in Wien, am Anarchofest in Genf, alternative Kneipen bis zu der ehemaligen Stadtgärtnerei in Basel. Trotz ein paar Wechsel innerhalb der Band sind dann auch ohne Plattenfirma insgesamt 5 Musikkassetten veröffentlicht worden.
Die neunköpfige Band machte vor allem mit witzigen Auftritten und handkopierten Tapes die Schweiz unsicher und spielten in jedem besetzten Haus oder AJZ in der Schweiz. Während 1980 die meisten Aarauer Bands mit ihrem Schnarchrock kämpften, kamen die Bermuda Idiots quasi aus dem Nichts und spielten sich mit ihrem Ska-Punk-Verschnitt in die Herzen der rebellischen Jugend. Ihre ganze Karriere lang wurde die Band schmählich unterschätzt. 1997 erschien eine CD mit ihren besten Songs aus den 5 in den 80er Jahren veröffentlichten Musikkassetten. Im Jahr darauf schrieb der ehemalige Schlagzeuger und damalige Herausgeber des Untergrundblattes Alpenzeiger, Wolfgang Bortlik, einen ungemein witzigen, mit Wortspielen und Songzeilen gespickten Roman «Wurst und Spiele». Dieser beschwört die Schweiz der tragischen Jungrebellen auf der Suche nach Sex, Drugs, Rock'n'Roll und einer Freundin herauf. Halt eben das, was die etwas andere Jugend in den frühen 80ern ausmachte. Gute Konzerte, wilde Kunst, seltsame Filme, zusammen herumsitzen ohne Konsumzwang.
Das Problem, einen Proberaum zu finden, hat die Band ja nicht gehabt, weil sie direkt in den WG vom Wolfgang heim können üben. Den Proberaum haben aber auch andere, jüngere Bands können nutzen. Es hat dann eine kleine, aber tolle Szene in der Region gegeben. Ende der 1980er Jahre hat der Wolfgang aber einen Wechsel in der Schweizer Musikszene bemerkt. Es ist alles professioneller geworden. Schon die ersten Demo-Tapes haben immer super aufgenommen werden. Und dann hat er sich schlussendlich nach 10 Jahren gesagt, so ist es Schluss, das mache ich nicht mehr mit. Nach der zweiten Alpenzeiger-Soiree, wo sich die Bermuda-Idiots gegründet haben, hat 1982 noch eine dritte und letzte Ausgabe in einem Jazzlokal an der Poststrasse stattgefunden. Es war damals wirklich nicht einfach, geeignete Veranstaltungsorte in Aarau zu finden. So haben Leute aus dem ehemaligen Alpenzeiger-Umfeld den Verein zur Förderung nicht kommerzieller Kultur gegründet. Ziel war es, eine leerstehende Fabrik im Zentrum von Aarau für eine kulturelle Zwischennutzung zur Verfügung gestellt zu bekommen. Der Verein ist dann auch zu einer Sitzung mit dem Gesamtstadtrat eingeladen worden. Dort sind beispielsweise der Andi Basler von der SP oder eben der Markus Meier von der FDP dabei gewesen. Die haben wahrscheinlich auch nicht wirklich eine Ahnung gehabt, um was es wirklich geht. Der Vorstand von Rhein war eine ganz respektable Gruppe gewesen und eben kein Haufen von 17-jährigen Punks mit ihrer Käse. Im Stadtrat ist vor allem darum gegangen, irgendeine Ansprechgruppe zu haben, welche dann auch hätte können verantwortlich gemacht werden. Der Andi Basler hat dann damals gemeint, man soll doch die Gruppe jetzt einfach mal machen lassen und dann kann man immer noch weiter schauen. Und ja, es hat dann wirklich geklappt und am Verein ist plötzlich die leerstehende Märzfabrik zur Verfügung gestanden.
Wir waren clevere Jungs gewesen, also wir hatten Kontakt auch zum Stadtrat gehabt, also die berühmte Märzfabrik, ich weiss nicht, ob das ein Begriff ist, die ist entstanden, weil wir einen Verein gegründet haben und ein Mitbewohner aus meiner WG, der ist Dr. Med gewesen, ist Präsident geworden. So haben wir müssen antraben beim Stadtrat, dort wir die Märzfabrik dürfen haben, mieten. Und es war natürlich gut gewesen, wenn du einen Verein hast und einen Dr. Med vorne dran. Und so sind wir eben auch zu Sachen gekommen. Aber es war super gewesen in dieser Zeit. Also ist wirklich etwas gelaufen. Und im Nachhinein finde ich das fast das Schönste, dass so viele Leute sich zusammengefunden haben und etwas zusammen gemacht haben, vom Kochen, also von einer Volksküche über Alora ist ja so entstanden. Also dass da wirklich Leute zusammengekommen sind und etwas gemacht haben.
Das war jetzt auch für Wolfgang eine ganz neue Dimension gewesen. Recht schnell ist ein ordentliches Programm auf die Beine gestellt worden. Es hat eine sogenannte Volksküche gegeben. Die inoffizielle Chefin von dieser Volksküche war damals auch Kochschullehrerin gewesen. Und damit hat die Märzfabrik wohl eine der qualitativ besten Fokus in der ganzen Schweiz gegeben. Daneben hat es aber auch viele Konzerte gegeben, auch mit internationalen Bands, aber auch Theaterstücke oder Filmaufführungen. Film war in Aarau sowieso immer sehr wichtig gewesen. Der Filmclub Aarau hat es damals schon einige Jahre gegeben. Aus dem ist dann auch später der Verein Kino freier Film entstanden. Und den gibt es ja immer noch. Es war eine Gruppe von vielleicht rund um 12 aktiven Personen, welche das ganze Kulturprogramm in der Märzfabrik auf die Beine gestellt haben.
Ein Heim für wilde Kultur gewesen und tolle Konzerte und natürlich auch immer Lampen mit den jungen kleinen Punks, oder, die sich irgendwie im Suff durch Scheiben durchgestürzt haben. Zum Glück haben wir eben den Sevi, das war der Arzt, oder? Der hat die dann immer ins Gatot-Spital gefahren zum Nähen. Und die haben natürlich überhaupt nicht geschaut. Oder? Die haben halt im Suff den Scheiße zusammengehauen, oder? Und dann bist du am Arsch gewesen. Und dann wir haben das schon auf eine Art gegangen und gesagt, so nach einem Jahr, zwei Jahren wird das hat niemand mehr Energie oder will sich niemand mehr da den Arsch aufreissen und so ist es dann auch gekommen. Also ist dann auch relativ zügig abgerissen worden.
Bei den damaligen AktivistInnen überwiegen aber die positiven Erinnerungen. Das Konzert von der Zürcher Punkband Bellevue, wo extrem viele Leute gekommen sind, oder der grandiose Auftritt von Blue China mit Rudi Dietrich oder der französischen Avantgarde-Rockband Echo Fou Les Loublons, Veranstaltungen vom Zirkuskollektiv Federlos, wo in der Märzfabrik stattgefunden haben, sind ebenso sehr beliebt gewesen. Es hat aber auch Lesungen gegeben von Eckhard Henscheid, Robert Gernhardt und vielen mehr. Die Märzfabrik war allgemein extrem gut besucht gewesen. Von den Konzerten bis zu der Volksküche. Durch gute Verbindungen von Leuten aus der Bewegung zu KünstlerInnen, Bands oder SchriftstellerInnen hat es die damalige Gruppe wirklich geschafft, Bann- und Kulturbetrieb durchzuführen. Je nach Anlass sind so Leute aus der halben Schweiz nach Aarau gekommen. Und die Märzfabrik hat sich damals wirklich einen Namen gemacht. Nach dem Ende der Märzfabrik hat sich dann ab 1988 vieles in Ziegelrein 18 verschoben. Ein Gebäude, das damals auch schon wieder länger leer gestanden ist. Die Volksküche ist dorthin umgezogen und es hat ein neues Radio gegeben. Die IG Regionalradio ist im Mai 1987 gegründet worden und hat 1988 an 6 Wochenenden einen Testbetrieb durchführen. 1989 hat das Bundesamt für Kommunikation entschieden, dass sich das Radio Argovia und Radio Alora in Frequenz teilen müssen. So hat dann das Radio Alora ab 1990 ein Fernsehprogramm innerhalb vom Radio Argovia bekommen. Ein paar wenige Sendungen hat dort Wolfgang auch noch gemacht. Er hat aber auch langsam eine Art von Resignation festgestellt.
Radio Alora.
Auf 101,5. Mega.
Ein alter Mann erzählt uns jetzt aus seiner Jugend, wie das alles angefangen hat mit der neuen Musik im Aargau. Das ist eine Sendung, die nicht für CD-Freaks und für Instrumentendeppen ist, auch nicht für Hagelseppen und für Foxbuben. Es ist eine Sendung für alle ehrlichen Menschen. Jetzt wird endgültig aufgehört mit all diesem sündige Flickerflacke. Die ganze Scheißmaschinerie könnt ihr einpacken. Eure Sequenzer, Phantomspeise, BX3000, BX4000, eure Krakatau-Imitatoren, mit denen ihr einen Vulkanausbruch simulieren könnt, und dabei ist nur Asche, Asche, Asche. Die Maschine könnt ihr einpacken, die Geräusche für die 80er könnt ihr abstellen, ihr Pseudo-Ingenieure, ihr Dumpftechnokraten. Keinen künstlichen Ton mehr, solange es in euch so arschfinster, lautlos, eiskalt ist. Habt ihr nicht bemerkt, was ihr angestellt habt mit der Musik? Langweilig ist es geworden, kopflastig bestenfalls, man sitzt wieder in den Konzerten, schwarz in schwarz, wie in einem Tunnel um 12 Uhr mitternachts mit einer Sonnenbrille. Dieses Gefasel für Eingeweihte, das der Umgang mit der Maschine mit sich bringt, diese Grabesstille, selten unterbrochen von einer müden Stimme, die nach einem Küppli verlangt. Heiland Arsch, weg damit.
Eine gewisse Frustration ist im Wolfgang anzuhören. Die Euphorie ist wohl langsam verflogen und von einigen Sachen hat er einfach langsam genug. Inzwischen ist er ja schon fast 40 Jahre alt und Vater geworden. Er ist in Band nach Basel gezogen, wo er heute immer noch wohnt und als Autor arbeitet. Seine Leidenschaft zu Kunst, Kultur und Musik hat er aber zum Glück nie verloren. Und auch auf seine Zeit in Aarau blickt er gern zurück. In dieser Zeit, wo der Wolfgang in Aarau aktiv war, ist auf jeden Fall einiges angestoßen und in Weg geleitet worden, wo auch Auswirkungen auf Aarau gehabt. Zumindest ist die Stadt nach seinem Wegzug nicht mehr ganz so dumm, stumpf und freisinnig gewesen wie am Anfang. Er hat jedenfalls nie das Gefühl gehabt, etwas falsch gemacht zu haben. Es hat für ihn einfach genauso gepasst. Oder wie er meint, die Jugend muss einfach rebellieren. Der Wolfgang Bortlik hat studiert, für wenig Lohn gearbeitet und 3 Kinder großgezogen. Heute lebt er als Rentner und Privatlehrer in Rie bei Basel. Er schreibt allerhand Geschichten, Romane und Satire. Das war Folge 1 «Idioten im Bermuda-Shorts». Der Podcast basiert auf dem gleichnamigen Buch «Kleinstadtrebellion von Aarau aus die Welt verändern». Alle Infos unter kleinstadtrebellion.wordpress.com oder auf Instagram unter kleinstadtrebellion. Vielen Dank an Kanal K fürs Nutzen vom Studio, an Plagöri für den Jingle bzw. den gleichnamigen Track und der Tina fürs Einsprechen von der Zitat. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heisst.